der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Tobias Schlichtmann, Vorsitzender des Vorstands der NAMU und Mitarbeiter der BASF und Felix Hanisch, Vorgänger von Tobias in der NAMU und Mitarbeiter der Bayer Crop Science Switzerland AG. Lieber Tobias, lieber Felix, bitte stellt euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, Felix, ich lasse dir den Vortritt. Dann steige ich ein, gerne, danke Tobias. Ja, ich leite heute einen Pflanzenschutzproduktionsstandort der Bayer Crop Science Schweiz in Muttenz. Das ist in der Nähe von Basel. Wir produzieren hier hauptsächlich Fungizide, also Mittel gegen Pilzkrankheiten bei Pflanzen. Vom Hintergrund her, ich habe mal Chemieingenieurwesen an den Unis in Dortmund und an der Lehigh University in Pennsylvania studiert. Ich habe in der Regelungstechnik promoviert und habe den größeren Teil meines Berufslebens bei der Bayer in automatisierungstechnischen Funktionen verbracht. Ja, und im Moment habe ich wirklich das Vergnügen, mit 280 topmotivierten Leuten hier am Standort Pflanzenschutzwirkstoffe zu produzieren, was mir viel Freude macht.
Vielen Dank, Felix. Ja, mein Name ist Tobias Schlichtmann. Ich bin seit 2008 bei der BASF. Studiert habe ich Elektrotechnik und Informationstechnik an der Universität Karlsruhe. Verschiedene Stationen in der internen Technik bei der BASF als Automatisierungsingenieur klassisch eingestiegen. Dann verschiedene Stationen über den Stab, über Beratungsfunktionen zum Thema Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz von Instandhaltungsprozessen. Später dann in den Unternehmensbereich gewechselt, in unserer Katalysatorenproduktion, zuständig für Investitionen in Asien, später die Technologie für unsere Performance Materials, Kunststoffe und Schäumsparte übernommen und seit 2022 Leiter der technischen Fachzentren. Und natürlich, wie wir das auch aktuell in einem schwierigen Umfeld sehen, entwickelt sich auch die BASF weiter. Insofern werde ich auch ab Mai dann in einer neuen Aufgabe die Weiterentwicklung dann der technischen Strukturen hier am Standort Ludwigshafen und den Übergang dieser Funktionen entsprechend mit unterstützen.
Ja, vielen Dank. Wow, haben wir hier Kompetenz am Tisch. Schön, dass ihr da seid. Lieber Felix, ich wende mich an dich. Du bist unser erster Wiederholungstäter in diesem Podcast, warst einer unserer ersten Gesprächspartner damals. Damals warst du noch Vorsitzender vom NAMU-Vorstand und hast dieses Amt im November an Tobias übergeben. Wie geht es dir so ohne NAMU-Aktivität?
Ja, die ehrliche Antwort ist, ich vermisse das tatsächlich. Ich vermisse das sehr. Und das ist natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich vermisse wirklich den fachlichen Austausch, den wir in der NAMU ja bis in den Vorstand hinein pflegen. Also wir unterhalten uns da wirklich auch auf gutem Niveau, glaube ich, über die Fragestellungen, mit denen sich unsere Arbeitskreise und Arbeitsfelder beschäftigen, versuchen das so gut es geht nachzuvollziehen und natürlich dann auch zu gewichten und für die strategische Ausrichtung zu berücksichtigen. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Damit einhergeht ja auch der sehr enge Austausch mit den Herstellerfirmen und den Herstellerverbänden, wie dem ZVEI. Und da muss man wirklich sagen, auch das ist inzwischen ja ein Austausch auf Augenhöhe. Also nicht so sehr das Verhältnis, ich sag mal, Gutsherr und Lehnsnehmer, sondern wirklich sehr kompetente Kollegen auf beiden Seiten. Und wir versuchen ja gemeinsam für die Prozessindustrie die technologischen Weichen zu stellen. Damit geht auch viel Verantwortung einher. Und ihr seht schon, das sind alles Elemente, die machen richtig viel Spaß, die kosten aber auch Zeit. Und von daher war es, glaube ich, mit meinem Wechsel hier in die Schweiz auch richtig, den Staffelstab zu übergeben. Und ich muss auch sagen, mit Tobias ist mir dieser Wechsel natürlich besonders leicht gefallen. Tobias als jemand, der die NAMU gut kennt, der bei der BASF auch die Themen entsprechend mit vorantreiben kann, der einen wirklich sehr angenehmen, tollen Führungsstil auch hat. Und von daher war es an der Stelle ein leichtes, das auch dann weiterzugeben.
Vielen Dank, Felix. Tobias, du bist jetzt seit etwas mehr als 4 Monaten im Amt als Vorsitzender. Was sind deine ersten Eindrücke in dieser Rolle?
Ja, ich möchte da an Felix' Schilderung anknüpfen und erstmal einen großen Dank auch an den Felix loswerden. Denn Felix ist, glaube ich, wie ganz, ganz viele in der Namur, ein absoluter Überzeugungstäter für das Thema Automatisierungstechnik, für das Thema Anwenderinteressen, für das Thema Innovation. Und das nicht nur in seinem Fachverständnis, sondern eben auch in seiner Rolle, die er damals im Vorstand und auch als Vorsitzender des Namur Vorstands übernommen hat. Und dementsprechend hat er mich auch nicht nur in der Anbahnung, sondern auch in der Übergabe hier in das Amt der Übernahme des Vorstandsvorsitz exzellent unterstützt. Und ich kriege manchmal jetzt noch dann kleine E-Mails mit so einem wirklich tollen Tipp und Hinweis, und das ist klasse. Und da macht die Zusammenarbeit Spaß, und ich kann mich dann auch beim Felix nochmal melden, und dann machen wir ein kleines Sparring zu manchen Themen. Und das ist wirklich exzellent. Und das beschreibt auch so ein bisschen die Grundhaltung und Geist, die ich in der Namur schon von den frühen Tagen, wo ich beitragen, mitarbeiten konnte, bis jetzt wirklich wahrnehme und erlebe. Es ist ein unheimlich hohes Fachwissen, Fachkompetenz. Es ist eine absolute Überzeugung zu dem Wertbeitrag und den Dingen, die wir mit Automatisierungstechnik und Digitalisierung für die Prozessindustrie erreichen können. Es ist ein Dialog, der dabei ausgerichtet ist und immer mehr nicht nur das technische Konzept, sondern auch, wie können wir es umsetzen? Wie können wir den mit dem Umsetzen verbundenen Wert, monetären Wert für unsere Unternehmen wirklich heben? Was müssen wir dabei als Dialog etablieren oder weiter stärken? Felix hat angesprochen, den Dialog mit den Herstellern. Aus meiner Sicht haben wir eine ganz tolle, wirklich Zusammenarbeit und Dialogebene mit dem ZVEI und den dort entsprechend auch organisierten Herstellern und Unternehmen erreicht. Unsere ABL Taskforce, ein Beispiel, was das Ganze auch nochmal konkretisiert hat in der Art und Weise, wie wir arbeiten können. Und wir werden sicherlich später im Podcast auch noch über die aktuellen Herausforderungen und so ein bisschen Wege sprechen, die uns dabei entsprechend begegnen und auf die wir uns begeben wollen. Aber das sind aus meiner Sicht die Grundelemente, die, glaube ich, mich da sehr positiv, zuversichtlich, aber auch die Namur aktueller denn je als wahrnehmen lässt.
Ja, danke schön. Man spürt bei euch beiden viel Herzblut. Aber vielleicht hätten wir die Frage vorher stellen sollen. Fass doch bitte mal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz zusammen, was die Namur eigentlich ist und was sie macht. Wir setzen das immer als bekannt voraus, aber wir sollten doch alle abholen.
Ja, dann steige ich mal ein. Namur steht ja von der Abkürzung für Normen, Arbeitskreis, Mess- und Regelungstechnik. Wir haben im letzten November auf der jährlich stattfindenden Hauptsitzung, also unserem Fachkongress, den wir jedes Jahr mit 650 Teilnehmenden veranstalten, 75-jähriges Jubiläum des Verbandes gefeiert, also 1949 gegründet. Von diesem etwas sperrigen Namen haben wir uns, glaube ich, weit entfernt. Können wir vielleicht gleich nochmal reinleuchten. Wir sind der Interessenverband der Automatisierer in der Prozessindustrie. Das heißt also, wir bündeln die Fachkompetenz zu allem, was mit Automatisierung, Regelung, Messen, Steuern zu tun hat, und haben eben als industrielle Abgrenzung die Prozessindustrie, also Chemie, Pharma, Life Science im Fokus, um da vielleicht so ein bisschen abzugrenzen zu anderen Anwenderverbänden oder Usergruppen auch von einzelnen Herstellern.
Ich möchte an der Stelle noch einen Aspekt ergänzen, den Felix in seiner Zeit massiv vorangetrieben hat. Frank van den Boomen hat den in einer tollen Präsentation im Rahmen der Namur-Hauptsitzung mal mit dem Aspekt Show me the money entsprechend unterstrichen. Für mich ist Namur auch immer stärker eine Gemeinschaft geworden, die sicherstellt, dass wir technische Konzepte von einer Anforderung, einer Idee, einem Innovationsimpuls in einen offenen Standard, der sicherstellt, dass wir zu den besten optimalen Lebenszykluskosten ein solches System etablieren und halten können, den Nutzen entsprechend heben können, das dann aber auch von der Theorie wirklich in die Praxis bringt. Und das haben wir gerade mit unseren letzten Initiativen und Aktionen. Wir kommen auf das Thema APL. Das Thema MTP werden wir jetzt in gleicher Weise nochmal aufgreifen und verstärken wollen, damit wir diesen Namur-Lebenszyklus von der Idee zu einer gewissen Diskussion und wirklich Einung der Anwenderinteressen zu der Beschreibung eines dann Standards, zu dem Übersetzen in eine Umsetzungsempfehlung, eine Handreichung, eine Unterstützung bis hin zum Aufgreifen. Ja, gerade bei frühen Innovationsthemen, Henne-Ei, wie kriegen wir denn genau diesen Konflikt aufgelöst zwischen einem ja sehr behutsamen, wirklich Anpacken und Implementieren der technischen Lösung und natürlich den notwendigen Entwicklungsaufwendungen auf Herstellerseite, wie kriegen wir das bestmöglich gelöst, um wirklich hier diesen Lebenszyklus immer stärker, immer besser, immer schneller auch durchschreiten zu können, um wirklich den Wert durch Automatisierung und Digitalisierung bestmöglich heben zu können.
Vielen Dank. Ihr habt beide jetzt schon sehr anschauliche Beispiele für den Nutzen der Namur gebracht. Tobias, wenn wir versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen, wo siehst du denn die größten Stärken der Namur heute und was möchtest du davon auf jeden Fall beibehalten in deiner Amtszeit?
Kurt, das geht ein bisschen auf das eben beschriebene Zeug. Zum einen, das ist das Thema erstmal, wir sind klar eine Interessensgemeinschaft der Anwender. Das heißt, wir gucken alle als Praktiker auf den Einsatz von Automatisierungs- und Digitalisierungstechnik für die Prozessindustrie. Hohe Fachkompetenz. Thomas hatte mit dem Lob an uns beide und ich glaube, das müssen wir an das Große, an wirklich die große Namur-Organisation der Arbeitsfelder, der Arbeitskreise entsprechend weitergeben. Alle mit einem enorm hohen Maß an Fachkompetenz ausgestattet, die auch eingebracht wird, die wirklich mit einer intrinsischen Motivation eingebracht wird. Diese Fachkompetenz, die müssen wir erhalten, dieses Engagement, diese Haltung dazu, die müssen wir unbedingt erhalten. Und wir müssen diesen begonnenen Weg zwischen der Idee, dem offenen Standard und dann die Brücke hin zu einer echten Implementierung in der Praxis. Das ist etwas, was ich auch in meiner Zeit jetzt stärken, weiter vorantreiben will. Das wird damit einhergehen, dass wir einen noch weiteren Fokus auf gewisse Themen setzen möchten. Und das darf nicht bedeuten, dass Themen, die jetzt von einzelnen Kolleginnen und Kollegen oder Arbeitskreisen auch vorangetrieben werden, aber nicht im Fokus dieser strategischen Themen liegt, dass die weniger Relevanz für uns haben. Ganz und gar nicht. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber wir brauchen diesen Fokus im Sinne von, wo bündeln wir dann auch Ressourcen, Mittel, auch dann die Möglichkeit zu kommunizieren, darüber, dazu entsprechend. Und dann natürlich den Austausch mit den Herstellern, die Plattform mit dem ZVEI, die damit auch etablierten dann Kreise teils auf ZVEI, auf Namur-Seite weiter zu stärken, weiter zu verzahnen, um diese Umsetzung bestmöglich hinzubekommen. Ich glaube, das brauchen wir als Industrie, das brauchen wir als Prozessindustrie. Und das baut auf den Stärken auf, aber das ist ganz klar das Element, was ich stärken möchte.
Felix, da ist ja in deiner Zeit schon viel passiert. Das Stichwort APL Taskforce hat Tobias ja eben schon genannt. Gibt es denn auch Neuerungen, Verbesserungen in deiner Amtszeit, die du vorhattest und die noch nicht so erledigt sind, wie du das vorgestellt hast, die jetzt Tobias geerbt hat?
Man ist ja wie im echten Leben nie fertig. Also von daher gibt es da auf jeden Fall Aspekte. Lass mich vielleicht mit einem Aspekt starten, wo ich sehr stolz drauf bin und jetzt gar nicht mal auf meine persönliche Leistung, sondern würde das gleich mit einem Dank verbinden wollen, was geklappt hat. In meiner Amtszeit ist ja dann auch die Corona-Pandemie gefallen und da möchte ich unserem damaligen Geschäftsführer, dem Nils Weber, wirklich ein großes Dank aussprechen, dass er es geschafft hat, die Namur über diese Phase am Leben zu halten. Ich meine, wir haben das alle in unseren Firmen gemeistert und schnell von Präsenz auf online umgeschaltet, so etwas mit einem Verband zu tun, der in 40 Arbeitskreisen, 4 Arbeitsfeldern mit 400 Aktiven unterwegs ist, wo man eben auch keine Vorgaben und auch keine großen Stäbe hatte, wie man denn sowas organisiert. Das fand ich wirklich eine ganz tolle Leistung, dass wir es geschafft haben, darüber wirklich als Verband und auch unter den Aktiven keine Verluste hinzunehmen, ja auch wirklich mit sehr überschaubarem Etat unsere Online-Konferenzen dann gestaltet haben. Das fand ich wirklich klasse, das hat Spaß gemacht und natürlich umso mehr Spaß hat es gemacht, hinterher wieder alle live und in Präsenz sehen zu können. Also das war so ein bisschen ein Kollateralerfolg, würde ich mal sagen, aber sind auch Sachen liegen geblieben natürlich am Ende oder offen geblieben. Ich glaube, wenn ich gerade jetzt auf die aktuelle Zeit gucke, dann beobachten wir ja in den letzten Jahren, dass eigentlich alle unserer Mitgliedsfirmen, insbesondere die großen Chemiefirmen, durch mehrere Phasen von Restrukturierungen gegangen sind. Damit beobachte ich auch einen Abbau von Kompetenz in bestimmten Fachfunktionen. Ja, und wir kommen ja aus einer Zeit, wo eigentlich jede der großen Chemiefirmen einen praktisch vollständigen Satz an Expertinnen und Experten zu jedem Fachthema hatte, sei das vom Durchflussmessen über Schaltanlagen bis hin zu Automatisierungslösungen. Früher ja sogar noch selbst entwickelte Prozessleitsysteme. Also nicht alles, was da verloren gegangen ist, ist ein Verlust, aber heute sehe ich halt schon, dass wir einen zum Teil dramatischen Abbau an Kompetenz haben. Und ich glaube, die Rolle der NAMUR wird dadurch eher wichtiger als weniger wichtig, weil die NAMUR jetzt eine Plattform ist, in der Firmen ihre Kompetenzlücken auch kompensieren können. Ja, dass ich also nach wie vor Expertise in 2, 3 Feldern habe, aber vielleicht in 2, 3 anderen Feldern fehlt sie mir und die kann ich über die NAMUR komplementieren und mich da am Fachwissen bedienen. Ich bringe Wissen ein, ich kriege aber auch etwas zurück. Und diesen Vorteil in dieser Entwicklung, ich glaube, den haben wir nicht genug bisher nach außen gestellt und vor allem nicht den Kolleginnen und Kollegen außerhalb unserer Community klar genug erklärt. Ja, also wie schaffe ich es in einfachen Worten, dem Nicht-Automatisierer, der Nicht-Automatisiererin klar zu machen, dass ein Engagement in der NAMUR lohnt und welchen ganz konkreten Wertvorteil ich daraus habe. Ja, Tobias sprach das vorhin auch schon mal an. Wir haben das angefangen mit unseren Bierdeckel-Stories zum Beispiel, wo wir einen ganz handfesten Beispielen wirklich mit dem Ziel, auf einem Bierdeckel runterzuschreiben, was ist denn auch der monetäre Wert. Das waren tolle Ansätze. Und ich glaube, da können wir noch deutlich mehr machen, um diese Botschaft nach Hause zu tragen. Ja, und ich würde vielleicht einen anderen Punkt noch aufgreifen. Thomas, da legst du ja auch immer so ein bisschen den Finger in die Wunde mit deinem ATP-Newsletter, den ich sehr schätze und auch, dass du den Finger in diese Wunde legst. Und Tobias sprach es auch schon an als ein Thema, was ihm am Herzen liegt. Deshalb bin ich da auch zuversichtlich. Das ist die Geschwindigkeit der Umsetzung. Wir sind ein Think Tank als NAMUR, der neue Konzepte wirklich auf dem leeren Blatt anfängt, bis zur technischen Reife mit den Herstellern bringt. Ich glaube auch, dass wir deutlich an Geschwindigkeit gewonnen haben, diesen Schritt zu durchlaufen. Und dann hapert es noch an der Umsetzung, Implementierung in den eigenen Mitgliedsfirmen. Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir noch besser transportieren müssen, was ist der Wertbetrag, aber auch den Kolleginnen und Kollegen in den Firmen helfen müssen, wie geht es denn in der Implementierung. Denn man darf nicht vergessen, der einzelne Betriebsingenieur, die Betriebsingenieurin für Prozessleittechnik oder MSR steht im Feuer im Betrieb. Wenn da was nicht klappt, wird der Druck sehr schnell sehr hoch. Und natürlich bin ich dann erstmal vorsichtig mit der Einführung neuer Technologien. Wie kann ich diese Person bestmöglich unterstützen in dem, wie sie diese Technologie einführt, wie sie sie vielleicht auch erklärt? Wie stellen wir aber auch sicher, dass sie dann funktioniert? Ich glaube, da sind wir sehr gut. Aber eben in der Überzeugungsarbeit, in der Unterstützung für die Einführung, da können wir noch punkten. Warum bin ich übrigens zuversichtlich, dass Tobias das gut voranbringen wird? Ich erinnere mich noch sehr genau an die Vorstandssitzung, wo wir darüber gesprochen hatten, über die Nachfolge. Und Tobias gesagt hat, ja, okay, ich würde das machen, aber unter einer Bedingung, dass wir uns im Vorstand auch für einzelne Themen dann stärker verpflichtet fühlen und sozusagen auch mitnehmen, das Thema in der eigenen Firma quasi leuchtturmartig für die NAMU auch stärker in die Implementierung zu bringen. Und ich glaube, diesen persönlichen Bezug herzustellen, Vorstand XY nimmt sich das entsprechende Thema an. Und ich glaube, auch da hat das mit der APL-Taskforce gut funktioniert, indem Tobias da auch schon stark vorangegangen ist vorher. Und zu sagen, das ist ein Thema, das ist uns in unserer Firma auch wichtig. Und deshalb übernehme ich dafür sozusagen die Sponsorenrolle.
Felix, auch das ist ein sehr schön greifbares Beispiel für einen neuen Impuls. Tobias, neue Menschen, neue Impulse, Veränderungen. Was hast du dir vorgenommen? Was möchtest du in deiner Amtszeit in die NAMU einbringen, auch als persönliche Note?
Ja, es sind die zwei, drei von Felix skizzierten Herausforderungen und Chancen, die vor uns liegen. Das eine ist das Thema, wir sind als Unternehmen in unheimlich herausfordernden Zeiten in der Prozessindustrie, gerade hier am Standort Europa und Deutschland. Automatisierung und Digitalisierung. Ich glaube, wir sind hier als Fachkollegen absolut der Überzeugung, kann einen wesentlichen Beitrag hier zur Wettbewerbssteigerung und zur Wettbewerbsfähigkeitssicherung auch wirklich leisten. Das ist das Thema Profitabilität, Effizienz allem voran. Das ist das Thema Demografie. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir bieten mit der Automatisierungstechnik und der Digitalisierung, ich glaube, da wirklich klasse Lösungspakete. Das ist in vielen der NAMU-Konzepte und natürlich auch in den Herstellerlösungen mit eingebaut. Hier müssen wir jetzt das Thema Umsetzungsgeschwindigkeit weiter voranbringen. Deshalb das nochmal ein ganz klares Unterstreichen. Deshalb werden wir auch das Thema APL Taskforce mit dem Beenden der Taskforce nicht ad acta legen, sondern auch da haben wir in jetzt einer Strategieklausur mit dem NAMU-Vorstand, der Geschäftsstelle, den Arbeitsfeldleitern auch klar festgelegt. Wir wollen weiterhin ein Implementation Management, ein Implementierungsunterstützungsteam zusammen mit dem Arbeitskreis und auch in Ergänzung dann etablieren. Denn es ist natürlich nicht nur die Technik, sondern es ist weiter das Thema, wie entwickeln sich die Projekte? Welche Erfahrungen machen wir mit den ersten Einführungen dieser Technologie? Das Unterstreichen der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes dieser Technologie bereits bei der CAPEX-Entscheidung. Und wir müssen in auch diesen sehr kurzfristigen Entscheidungszyklen denken. Bereits hier muss es einen klaren Nutzen ausspielen, aber natürlich dann über die mittellangfristigen Nutzen in der Asset Operations Phase überzeugen. Das ist dieses Thema Implementierungsgeschwindigkeit wird ein ganz klarer Impuls und Stärkung von meiner Seite sein. Wir müssen aufgreifen, wie wir als NAMU auch und nicht als Revolution, sondern als wirklich sehr behutsame, aber pointiert vorangebrachte Evolution unserer NAMU-Struktur und Arbeitsweise dahingehend weiterentwickeln, dass wir an den Stellen, wo Kollegen sich informieren, Wissen auch mitnehmen wollen, das entsprechende Angebot stärker und auch systematisierter zur Verfügung stellen und gleichzeitig die Kompetenzträger mit auch den möglichen Ressourcen zusammenbringen, um dann die Erarbeitung gerade zu Schlüsselthemen in der Geschwindigkeit weiter voranzubringen. Das ist ein zweiter wichtiger Aspekt, den ich an der Stelle dann sehe. Und dann ist natürlich auch die Frage, wir haben eine NAMU China, die wirklich klasse etabliert ist, wo wir einen wunderbaren Dialog, Austausch, ein gegenseitiges Inspirieren auch mittlerweile sehen. Die Frage, können wir das sogar noch breiter denken für uns als NAMU? Das wird sicherlich dann eine der Aufgaben sein, die nicht nur ich für mich als Vorstandsvorsitzender, sondern das komplette Vorstandsteam, ja. Und wir haben da ein tolles Team beisammen dann voranbringen möchten in 25 und darüber hinaus.
Tobias, du hast eben die Strategieklausur vom NAMU-Vorstand Arbeitsfeldleitern und Geschäftsstelle angesprochen. Das Thema Implementation Management ist eins der Ergebnisse. Gibt es noch andere Ergebnisse aus dieser Klausur, die du berichten kannst und willst?
Ja, wir haben bereits in der Namur-Hauptsitzung über die Etablierung dann einer Task Force Cybersecurity gesprochen. Hier wollen wir natürlich verzahnt der zuständige Arbeitskreis, die Task Force dann. Für uns die Anforderungen, aber auch die ja Umsetzungsansprüche, die an uns gestellt werden, über müssen wir verschiedenste Fragebögen ausfüllen oder langt einer? Und der bedient dann aber auch die Perspektiven aus verschiedenen Richtungen. Als ein Beispiel, das ist ein Thema, was wir ganz klar auch stärken wollen. Wir haben über das Thema Henne-Ei gesprochen. MTP liegt als technisches Konzept und jetzt auch 2.0, ich glaube, in einer wirklich sehr gut implementierbaren Form vor. Es gibt Unternehmen der Namur, die da bereits schon kräftig angepackt haben und das nutzen. Es ist für uns aber noch nicht in der breiten Umsetzung angekommen. Das wollen wir für uns auf den Prüfstand stellen. Da werden wir auch nochmal, Thomas, mit deiner Unterstützung und der ATP sicherlich die ein oder andere Aktion dann voranbringen wollen. Um genau für uns diese Landschaft, was gibt es als einsetzbare Lösungen? Was ist ready to use? Was ist der klare Use Case, der dahinter steckt? Was braucht es auf Anwenderseite, um es jetzt wirklich erfolgreich einzusetzen? Nicht nur nochmal darzustellen, sondern dann auch besser zusammenzubringen. Darüber hinaus, wir reden immer über Digitalisierung, Automatisierung, Bereitstellung von Daten. Das Thema Datenräume, Process X. Und wir betreiben das im Moment explorativ, weil ich glaube, es ist für uns im Sinne der wirklich Use Cases zwar schon theoretisch konzeptionell sehr gut greifbar. Wir wollen es jetzt praktisch auf den Prüfstand stellen. Ja? Wie viel Wert können wir mit Etablierung der Datenräume und Process X an der Stelle heben? Und ich bin da also hochdankbar, wie Christine und das ganze Team dann seitens der Geschäftsstelle und für die Namur entsprechend vorantreiben. Und ich glaube, wenn wir jetzt mit den weiteren Arbeiten dann diese Ergebnisse sehen, weiter in den Dialog bringen, dann gibt es für uns einen viel besseren Anpack und dann wird es auch das wirklich einsetzen, weiter katalysieren und das Thema Internationalisierung haben wir auch besprochen. Hat auch der Kollege René Neitz jetzt entsprechend Impulse gesetzt und erste Aktionen auf den Weg gebracht. Ich möchte noch nicht zu viel an der Stelle verraten, aber ich glaube, da sondieren wir für uns wirklich sehr vielversprechend auch nochmal die Landschaft für weitere Schritte bezüglich der Internationalisierung der Namur.
Jetzt haben wir miteinander über die Fakten gesprochen. Wir haben die technologische Seite ausgeleuchtet, die Impulse der letzten 10 Jahre für und mit neuen Technologien voranzugehen. Das MTP-File zur Beschreibung modularer Anlagen, die Namur Open Architecture, der sichere Zugang zu Prozessdaten, Ethernet APL für den Anschluss von Feldgeräten. Versuchen wir es mal mit einer Bewertung. Wie zufrieden seid ihr denn mit der Akzeptanz und der Einführung und aufgreifend auch, was ihr gesagt habt, der Einführungsgeschwindigkeit bei den Mitgliedsfirmen?
Ja, ich glaube, zum Teil ist es ja schon angeklungen, dadurch, dass wir dem Thema so großes Gewicht geben, bei mir auf der Liste des Unvollendeten und Tobias bei dem, was er sich auf seine Agenda geschrieben hat, wird ja schon deutlich, dass wir da noch nicht happy sind. Ich glaube, man muss natürlich schon auch realisieren, in welcher Industrie bewegen wir uns. Also unlängst noch mal ein Interview mit einem der Herstellerfirmen gelesen, der sagte ja, dass de facto die Anlagen in der Prozessindustrie eher auf 50 Jahre Betriebszeit hinauslaufen, denn auf 20 bis 30 Jahre, was wir so immer reklamiert haben. Ich würde dazu sagen, dass natürlich die Anlagen, die wir betreiben, nach 50 Jahren komplett andere Anlagen sind, als wie wir sie mal gebaut haben. Also da findet ja schon eine kontinuierliche Erneuerung statt. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich im Rahmen dieses kontinuierlichen Erneuerungsprozesses, Messgeräte werden ausgetauscht, Leitsysteme werden versioniert oder auch mal ausgetauscht bei größeren Wechseln, wie kann ich im Rahmen dieses Erneuerungszyklus neue Technologien auch einführen, ne, dass ich also in dem Zuge nicht auf dem Status quo bleibe. Und ich glaube, die Technologie, mit der man das jetzt sehr schön untersuchen und aber auch zum Erfolg führen kann, ist tatsächlich Ethernet in the Field, wo wir ja anfangs sagten, das ist eine reine Greenfield-Geschichte. Und ich glaube, da ist viel Potenzial im Brownfield. Also das sehe ich auch hier bei uns in einem ganz konkreten Produktionsbetrieb. Wir sind in der Nähe von Basel beheimatet. Dort ist ja auch ein prominenter Messtechnikhersteller in der Nähe beheimatet. Wir setzen hier Equipment ein, was wo also jeder einzelne Knoten mehr Intelligenz hat als sicherlich die ein oder andere Steuerung, die wir zum Beginn meiner Arbeitszeit eingesetzt haben. Und trotzdem nutzen wir da in dem Wesentlichen 1 bis 2 Prozessmesssignale. Ja, also meinetwegen einen Durchfluss und eine Temperatur. Aber alles andere, was dieses Messgerät über Fouling-Zustände, über Mehrphasenströmung, über meinen Prozess weiß, nutzen wir bestenfalls im Ereignisfall oder im Störungsfall, wenn etwas nicht richtig läuft. Und ich glaube schon, dass wir jetzt zum Beispiel mit Ethernet in the Field die Möglichkeit haben, deutlich mehr Daten abzuzapfen, dass wir auch parallel installieren können, dass wir auch zusätzliche Kommunikations-Backbones in die Anlage bringen, die wir nach und nach dann nutzen werden, um mehr Daten zu bekommen. Ich glaube auch, dass wir mit den Datenmodellen, ob das über die Verwaltungsschale ist, ob das über NAMO Open Architecture mit dem dazugehörenden Datenmodell ist, deutlich mehr anbieten können, um diese Daten dann auch auswertbar zu machen. Und Tobias sprach das Projekt Process X an, also auch eine Plattform aufzubauen, auf denen diese Daten dann firmenübergreifend aggregiert werden können. Also alles Beispiele für, wo ich glaube, auch im Bestand viel Potenzial besteht, mehr rauszuholen, ohne eine Revolution vom Zaun zu brechen oder unsere Leute jetzt hier vor einem totalen Technologiewandel zu stellen.
Und wenn ich da ergänzen darf, natürlich sind die Zeiten da auf der einen Seite ideal, auf der anderen Seite sehr herausfordernd dazu. Denn ich glaube, die Herausforderung und die Notwendigkeit, Produktivität in der Art und Weise, wie wir produzieren, zu steigern, war nie größer denn je. Wettbewerbsfähigkeit kriegen wir nur dann voran, wenn wir entsprechend in der Lage sind, effizienter zu produzieren. Das beginnt bei dem Thema Rohstoffeinsatz, bei dem Thema Energieeinsatz, geht natürlich weiter auch in, ja, wie viel Arbeit brauchen wir denn, um die Anlagen am Laufen und betreiben zu können. Gleichzeitig ist die Herausforderung, dass insbesondere in diesen Zeiten die möglichen Mittel zur Investition, zur Migration, zur Optimierung natürlich sehr, sehr begrenzt sind. Und hier können wir und müssen wir als Namur innerhalb unserer Mitgliedsfirmen selbst, aber natürlich auch über uns als Interessensgemeinschaft versuchen, bestmöglich die Brücke zu schlagen. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Produktion ringen, kämpfen, treiben im Moment wesentlich das Thema Produktivitätsentwicklung in den Anlagen voran, etablieren damit und stärken auch ganz klare Mechanismen, wie das entsprechend geleistet werden kann. Und wir können mit der Bereitstellung der Daten, wie Felix beschrieben hat, aber natürlich dann auch darauf aufbauen, mit entsprechenden Steuerungsregelungskonzepten den Weg hin zu einer höher automatisierten, teilautonomen Anlage entsprechend beschreiben. Ich glaube, dass auch mittlerweile sehr gut mit bestehenden, etablierten Technologien paketieren, dass es wirklich umsetzbar ist, dass es zu den jeweiligen, mit den Paketen auch einen echten wirtschaftlichen Case dafür gibt. Und da müssen wir als Namur uns entsprechend einbringen, um da zu kommunizieren, wie ein solcher Weg bestmöglich erreicht werden kann. Wir müssen über unsere Gemeinschaft, unseren Expertenaustausch mit ja unterstützen, Handreichung liefern, wie das möglichst effizient und schnell herzustellen ist. Und dann können wir da einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu leisten. Aber zurückkommend auf die Ursprungsfrage. Da können wir für uns noch nicht zufrieden sein und die Zeichen der Zeit sagen auch, wir brauchen davon mehr.
Das ist ein schöner Punkt. Ihr habt einzelne Beispiele schon genannt, wie die NAMUR das unterstützt. Lasst uns das doch nochmal kompakt zusammenfassen für die Hörerinnen und Hörer. Welche Initiativen und Programme der NAMUR unterstützen die Einführung und Anwendung neuer Technologien bei den Mitgliedsfirmen zurzeit?
Wir kommen wieder auf unsere Schwerpunkte an der Stelle zurück. Ja? Wir haben das Thema APL Taskforce, jetzt Implementierungsmanagement-Team, den Arbeitskreis 2.6, als wirklich Kernfachkompetenz dazu. Der beschreibt uns, wie schaffen wir es, nicht nur Greenfield, sondern auch Brownfield, den Schritt zu wirklich, Felix, du nanntest das, glaube ich, das ist die letzte Chance oder die beste Chance, die Digitalisierung ins Feld zu bekommen, stimmt's?
Genau, die letzte Chance war es aus meiner Sicht. Ja.
Also, dass wir diese letzte und aus meiner Sicht auch jetzt wirklich beste Chance beim Shop verpacken und es auch entsprechend hinbekommen. Das ist für mich ein klarer Weg. Das Thema Cybersecurity und der damit verbundene Arbeitskreis Sicherheit in der Automatisierungstechnik. Wir müssen schon aus intrinsikem Geschäftsinteresse das Thema Sicherheit in der Informationstechnik für uns als Unternehmen und Industrie gewährleisten. Gleichzeitig sind die Anforderungen, die auf uns einprasseln an der Stelle, so vielfältig, dass sie wirklich nur mit hohem Aufwand zu schultern sind. Und was wir als Namur anstreben, ist natürlich das Thema Secure by Design. Wir sehen das natürlich in den Grundanlagen der Anforderungen, die jetzt an uns gestellt werden. Aber wir müssen eine effiziente Implementierung für uns möglich machen und sicherstellen. Auch eine Implementierung, die nach wie vor die Investitionen, die wir in bisherige Migrationen und Systeme geleistet haben, nicht plötzlich entwerten, sondern diese nach wie vor als wertvoll halten und dann in eine gut leist- und schulterbare wirklich Migrationsplanung entsprechend aufgleisen lassen. Das ist ein weiterer großer Punkt. Und dann wird es natürlich sehr generisch. Nochmal Felix Punkt angreifen, mit all dem Expertenwissen, das wir in unseren Namur-Empfehlungen, unseren Namur-Arbeitsblättern, in den Arbeitskreisen entsprechend etabliert haben, leisten wir einen ganz wichtigen Beitrag, damit die Kollegen sich da informieren können, um diese Lösungen entsprechend umsetzen zu können.
Lass mich da vielleicht nochmal eine Lanze brechen, auch einen kleinen Werbeblock für die aktive Mitarbeit an der Stelle in der NAMO, weil ich glaube, tatsächlich auch Firmen oder Kolleginnen und Kollegen von Firmen, die Mitglied sind oder halt Firmen, die auch noch nicht Mitglied sind, und das können eben durchaus und gerne auch kleine und mittelständische Unternehmen sein, mal in diese Arbeitskreise reinzuschnuppern. Das ist wirklich eine offene Einladung. Und auch ein sehr niederschwelliges Angebot. Die Mitgliedschaft in der NAMO ist ja auch nach Firmengröße gestaffelt, sodass man da auch in sehr bezahlbaren Kategorien unterwegs ist, falls das eine Sorge sein sollte. Aber man nimmt aus dieser Mitarbeit unmittelbar persönlich und fürs eigene Unternehmen sofort etwas mit. Und das ist, glaube ich, sicherlich eins der mächtigsten Mittel. Wir haben ja auch immer gesagt, allein schon den Fortbildungswert, den die jährliche NAMU-Hauptsitzung hat, rechtfertigt den Jahresbeitrag der Firma. Man ist ja als Firma Mitglied, nicht als Individuum. Auch das unterscheidet uns von anderen Ingenieursverbänden oder Gesellschaften. Also wirklich klarer Aufruf, mal vorbeizukommen, reinzuschnuppern. Man nimmt sofort was mit. Und ich glaube, was auch viel besser geworden ist über die Jahre, ist die Art der Verbreitung unserer Informationen. Wir haben neben den NAMU-Empfehlungen und Arbeitsblättern, die, ich sag mal, sehr wirkmächtig sind und auch entsprechend aufwendig sind, ja weitere Publikationsformen über die Jahre eingeführt, wie die AK-Position oder AK-Praxis, wo ein Arbeitskreis schneller mal zu einer konkreten Fragestellung den Stand der Technik raushaut. Und wir haben über LinkedIn und die Webseite inzwischen auch Verbreitungswege gefunden, wo viel mehr Leute diese Informationen auch downloaden und abfragen und wir auch sehen, dass das Interesse da ist. Also ich glaube, wir erreichen heutzutage weitaus mehr Leute, auch über den aktiven Kreis der Mitgliedsfirmen hinaus, und trotzdem der Aufruf, gerne mitmachen. Da kriegt man auf jeden Fall viel Return fürs Investment.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal einen ganz anderen Blick auf die Namur. Ein Lieblingsbuch meiner Kindheit war Jim Knopf von Michael Ende, und da gab es den Scheinriesen Turtur, der aus der Ferne riesig wirkte, und wenn man dann ihm näher kam, dann wurde er immer kleiner, bis er am Ende ein ganz normaler kleiner Mensch war. frech übertragen auf die Namur. Die Namur ist nach außen ein sehr anerkannter, auch international bekannter Fachverband. Und je näher man ihr kommt, desto kleiner wird sie. Und wenn man ganz dicht dran ist, merkt man, das sind zwei Hauptamtliche und ein kleines Budget und ganz viele Leute, die ehrenamtlich mitarbeiten. Ist so eine Organisation für die von euch geschilderten Aufgaben noch so richtig adäquat?
Also lass mich da vielleicht anfangen. Ich glaube, mehr ist an der Stelle nicht unbedingt hilfreich. Wenn ich angucke, was wir auf die Beine stellen, im Vergleich zu anderen, vielleicht üppiger oder größer aufgestellten Verbänden, sind wir sicherlich deutlich agiler und reaktionsschneller, als das dann manchmal vielleicht mit komplexeren Organisationen einhergeht. Du hast recht, dass die Geschäftsstelle sehr kompakt ist und ich glaube, wir können alle nicht dankbar genug sein, dass Birgit und Christine an der Stelle wirklich so viel wuppen und so kreativ sind. Aber wir sollten eben auch nicht vergessen, dieses Herzblut, was bei allen Aktiven mit drin ist. Und deshalb würde ich das auf keinen Fall auf die Geschäftsstelle reduzieren. Das ist das Herz, was die Namur am Leben hält und auch sicherstellt, dass das Kontinuität da ist. Und trotzdem, ja, wir haben es ja auch eingangs gemerkt bei Tobias und bei mir, Thomas, auch du sprichst mit Leidenschaft ja von deiner aktiven Zeit in der Namur. Das sind alles Überzeugungstäterinnen und Täter. Und das entwickelt auch dementsprechend viel Power. Ja, also auf der anderen Seite, auch das muss man ja sagen, haben wir gesagt, gerade im Bereich Kommunikation zum Beispiel kommen wir an Grenzen. Das sind auch Felder, die wir als Ingenieurinnen und Ingenieure vielleicht nicht so als Kernkompetenz immer direkt mitbringen, sich da dann auch zu bestimmten Aufgaben professionell Unterstützung einzukaufen, macht auf jeden Fall Sinn und hebelt unsere Kompetenz deutlich.
Ich kann das von meiner Seite nur klar unterstreichen. Thomas, die Beschreibung kann durchaus eine Charakterisierung sein. Und ich selbst und wir in der Vorstandsdiskussion haben uns natürlich auch immer wieder die Frage gestellt zu dem Betriebsmodell der Namur an der Stelle. Ich glaube, wir kommen aber immer wieder und wirklich aus absoluter und einhelliger Überzeugung zu dem Schluss, den Felix an der Stelle bereits beschrieben hat. Wir sind absolute Überzeugungstäter. Es ist aus den entsprechenden Mitgliedsfirmen wirklich ein Zusammenschluss aus absoluten Fachexperten und Fachexpertinnen. Wir müssen in der Art und Weise, wie wir Dinge erarbeiten, die Form, wie wir uns unterstützen, gegebenenfalls weiterentwickeln. Deshalb haben wir im Bereich der Kommunikation auch jetzt entsprechende Mittel dediziert und dort weitere Wege beschritten. Wir haben ergänzend zu unseren Arbeitskreisen, Ad-hoc-Arbeitskreisen, auch das Vehikel der Taskforces entsprechend eingeführt. Ich glaube, mit der ABL-Taskforce sehr erfolgreich dann durchgeführt und schließen da jetzt mit der Taskforce Cybersecurity an. Wir werden auch prüfen, ob wir den Community-Gedanken als separate Form, auch diese Expertise und den Austausch nochmal zu fördern, stärken werden. Aber der Grundcharakter und mit dem Grundcharakter geht für mich auch die wirklich sehr authentische Wirkung und Wertbeitrag einher. Den möchten wir unbedingt erhalten und der wird auf dieser Grundbeschreibung. Es ist ein ehrenamtliches, es ist ein wesentlich aus dem Thema selbstgetrieben, Überzeugungstat getriebene Unternehmung und Expertenaustausch. Das werden wir nicht verändern wollen.
So, und jetzt lasst uns zusammen den Ball nochmal ganz weit werfen Richtung Zukunft. Wie sieht denn euer Bild für die Zukunft der Automation in der Prozessindustrie in 10 oder 15 Jahren aus? Was erwartet ihr, dass es gleich bleibt und was wird oder muss sich auch verändern?
Also ich fange mal an zu werfen. Ich stehe ja ein bisschen in zweiter Reihe und Tobias wirft dann nochmal die letzte Meile hinterher. Ich glaube, so ein paar Dinge werden einfach kommen. Also das Thema IT-OT-Konvergenz, das ist unterwegs und wird vollzogen werden aus meiner Sicht. Wir haben ja größtenteils Server und Client von Leitsystemen heute schon virtualisiert. Das ist jetzt noch on-premise in der Regel. Ich glaube schon, dass das auch in die Cloud gehen wird. Wir führen hier am Standort dieses Jahr ein Betriebsführungssystem ein, was komplett Cloud gehostet ist. Das wird sicherlich im Bereich Sicherheitstechnik anders laufen als für die normale Betriebsinfrastruktur. Ich kann mir gut vorstellen, dass damit auch andere Programmierumgebungen einhergehen und dass wir da vielleicht so die ein oder andere Skurrilität aufgeben werden, ohne dass das ein Verlust ist. Natürlich bleiben Anforderungen wie Echtzeitfähigkeit etc. bestehen, aber wie ich das realisiere, ich glaube, da sehen wir deutliche Veränderungen. Man muss natürlich in so einem Podcast heute über KI reden. Ich glaube, dass die Erwartungen und Hoffnungen da überzogen sind. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass wir deutlich mehr KI-Anwendungen auch bei uns in den Anlagen sehen werden. Das wird aber nicht alles obsolet machen, was wir an Fachwissen und Kompetenz im Bereich Regelungstechnik und Automatisierung und Prozessführung haben, sondern das werden Werkzeuge sein, die uns manchen Schritt beschleunigen lassen. Und dann vielleicht letzter Aspekt, natürlich sehen wir im Rahmen von Elektrifizierung, mir gefällt sehr der Slogan der All Electric Society vom ZVEI, eine stärkere Bedeutung der Elektrotechnik, auch in der Art und Weise, wie wir unsere Anlagen betreiben, beheizen, Energieformen nutzen. Das ist für uns aber nicht prinzipiell neu, sondern einfach viel mehr von etwas, was wir schon gut können, alles um elektrotechnische Fragestellungen. Tobias, und ich weiß, die autonome Anlage ist ein Thema, da würde ich einfach mal rüberwerfen.
Genau, Felix. Danke dir. Für mich ist dieses Leitbild autonome Anlage der Weg hin deutliche höhere Automatisierung zu einer autonomen Anlage. Wahrscheinlich auch einem Zusammenschluss innerhalb von Wertschöpfungsketten und einem Verbund autonom betriebener Anlagen, vielleicht noch nicht in 10, 15 Jahren, aber in einem mittellangfristigen Blick. Ich glaube, das werden wir an der Stelle sehen. Lasst mich eine behutsame Gegenposition zu Felix an der Stelle bei dem Thema KI und möglicherweise auch Robotik mit einnehmen. Ja, im Moment sehen wir es noch nicht, dass es wirklich die Art und Weise, wie wir unsere Anlagen betreiben, wie wir die Anlagen weiterentwickeln, steuern, optimieren, wesentlich beeinflusst. Ich glaube, wir werden an einem gewissen Punkt, ich kann nicht sagen, ob das in den 10, 15 Jahren oder danach liegt, wir werden an einen ganz klaren Tipping Point und dann wird eine wirklich eine Lawine einsetzen an Fähigkeiten, die damit möglich und betriebsbewährt werden, einsetzen, die uns dann nochmal die Art und Weise, wie wir Anlagen betreiben, auf ein ganz anderes Niveau heben werden. Insofern sehe ich für mich die nächsten 10 bis 15 Jahre damit, lasst uns APL wirklich im Feld ankommen lassen, lasst uns das ganze Ökosystem ankommen lassen, lasst nicht nur den Nutzen im Brownfield und über ausgewählte Greenfield-Projekte heben, sondern auch über etablierte Technologien ganz konsequent den ersten Schritt der Höherautomatisierung erreichen, dann ganz bewusst in behutsamen Schritten auf teilautonome Anlagen umstellen. Wir müssen uns mit Technologien wie mit mobiler Robotik und auch künstlicher Intelligenz und auch hier bereits im Zusammenspiel sehen wir ja bereits, wie Modelle zum Training von Robotern durch künstliche Intelligenz wirklich einen wesentlichen Sprung im Sinne ihrer Fähigkeiten machen. Und wenn wir das ein bisschen breiter denken, was das für unseren Anlagenbetrieb dann an der Stelle leisten kann, ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Perspektive. Insofern geht für mich der Weg ganz klar dahin, höhere Automatisierung, autonome Anlage, Einsatz KI, Robotik und von dem eigentlichen Kernprozess des Produzierens auch in alle relevante Stützprozesse rein, die einfach so einen Standort entsprechend am Funktionieren und am Liefern halten.
Das ist ja schon mal eine tolle inhaltliche Motivation, vor allen Dingen auch für den Nachwuchs, was auf ihn oder sie so zukommt in der Perspektive. Lasst uns das doch mal mit der persönlichen Perspektive von euch beiden abrunden. Was fasziniert euch denn persönlich an Automation und speziell an der Prozessautomatisierung? Warum seid ihr mit so viel Herzblut dabei?
Lass mich vielleicht anfangen mit, in welcher Industrie sind wir denn unterwegs? Und Chemieindustrie läuft immer mal so ein bisschen Gefahr, als vielleicht oder hat im Moment so ein bisschen auch manchmal den etwas altbackenen Touch. Und ich glaube, wir übersehen dabei, dass alles, womit wir umgehen, womit wir uns beschäftigen, was toll und neu ist, aber auch was wir zum täglichen Leben brauchen, alles auf chemischen Prozessen, Molekülen, Stoffen ja basiert und alles, was wir irgendwie in unserer Umwelt nutzen, ja irgendwann mal mit irgendeinem chemischen Baustein angefangen hat. Das wird ergänzt und ist eine faszinierende zusätzliche Welt über die ganzen biotechnologischen Prozesse, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, die uns auch sicherlich auf vielen Wegen der Kreislaufwirtschaft noch stärker begegnen. Das heißt, dieses ganze Umfeld fasziniert mich zutiefst. Ja, und es ist ja essentiell für uns als Menschen, es ist überlebenswichtig bis hin dann nachher zu Pharmazeutika, also dem ganzen Thema Gesundheit, Ernährung. Also über Purpose mangelt es nicht. In dem Umfeld dann zu gucken, wie kann ich mit Automatisierung Prozesse effizient steuern, dass sie nachhaltig, dass sie ressourcenschonend durchgeführt werden, dass sie schnell veränderbar sind, weil die Welt verändert sich permanent, in der wir uns bewegen. Das finde ich toll. Und ganz persönlich auch einfach so dieses Denken in Systemen. Wir verstehen geschlossene Wirkkreisläufe. Das sind durchaus ja auch Konzepte, die man über die konkrete berufliche, fachliche Fragestellung hinaus anwenden kann, auch als Führungskraft am Ende. Ja, auch Systeme von Menschen, Interaktionen sind mit Feedbackschleifen verbunden. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind nicht steuerbar, nicht beobachtbar. Trotzdem muss man irgendwie als System zusammenwirken. Also das kann man sehr weit treiben. Ich kann jeden nur ermutigen, in diese Richtung einzusteigen.
Also Felix hat jetzt gerade sein persönliches Kallmann-Filter beschrieben an der Stelle. Ich möchte es nicht wiederholen an der Stelle, ihr merkt, Überzeugungstäter, das gilt für uns beide. Ich möchte aber nochmal die herausstellen, wie interdisziplinär Automatisierungstechnik an der Stelle auch ist. Interdisziplinär in dem Bereich natürlich der technischen Innovation. Es kann immer nur ein Mittel zum Zweck für eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Produktion sein. Chemische Produkte brauchen wir alle. Sie werden auch wirklich unseren Wohlstand und auch unser Wohlbefinden entsprechend mit beschreiben und ausmachen. Und darüber hinaus auch diese Komponente von Führung und Zusammenarbeit. Ihr habt uns vorhin gefragt in dem Automation Podcast, wie guckt ihr denn mit einer kritischen Bilanz auf das Thema Anwenderfirmen und wie viel nutzen wir schon? Ich glaube, wir müssen als Prozessindustrie das Thema kontinuierliche Verbesserung für uns noch stärker in den Vordergrund bringen. Kontinuierliche Verbesserung. Was sind die Kernziele, die wir erreichen müssen? Was sind dann auch die priorisierten Optimierungspotenziale? Und welche Lösungen und Mechanismen braucht es, um diese Ziele dann zu erreichen? Und das ist zunächst mal das klassische methodische Lean Six Sigma. Das ist aber auch führungstechnisch. Das ist auch, wie gestalten wir die Organisation eines Betriebs und welche Talente bringen wir an welche Stellen, um von der Organisation der Produktion an sich, der Weiterentwicklung der Prozesse, der Produktionsprozesse, der Qualifikation, der konsequenten Nutzung von Automatisierung und Digitalisierung und der notwendig damit einhergehenden Entwicklung der Anlagensubstanz. Natürlich Aufstellungsorganisation, und das fasziniert mich als Automatisierer und in der Prozessautomatisierung absolut, weil das ist diese einmalige Chance, wirklich diese verschiedensten Perspektiven zusammenzubringen und an einem klaren Ziel und Zweck und wirklich einem echt messbaren Beitrag, den wir damit leisten, wirklich ausrichten zu können.
Ja, vielen Dank. Jeder Mensch hat auch Wünsche, die noch nicht erfüllt sind. Und wenn eine Fee vorbeikommt und fragt, welche drei Wünsche habt ihr denn? Aber Feen haben wenig Zeit. Könnt ihr vielleicht drei Wünsche der Fee relativ schnell zurufen?
Ja, also lass mich an der Stelle das auch kombinieren mit der Antwort auf die Frage, was sind denn für mich eigentlich so diese Kerntreiber und wesentlichen Botschaften, die ich da sehe. Das eine ist das Thema Automatisierungstechnik und Digitalisierungstechnik ist, glaube ich, ein wesentlicher Beitrag zu dem Meistern und zu dem Lösen der aktuellen Herausforderungen. Wettbewerbsfähigkeit, Profitabilität, Demografie und Nachhaltigkeit. Wir können das mit dem Einsatz von Automatisierungstechnik und Digitalisierung als Industriestandort Europa und Deutschland hinkriegen. Wir haben alle Lösungen beisammen. Wir müssen sie konsequent einsetzen. Ein Wunsch, ein Blick natürlich dann in Richtung Herstellerseite. Wir sind in einem hoch anspruchsvollen, herausfordernden Umfeld. Wir brauchen für die Systeme Lebenszykluskonzepte, die eine Investition langfristig erhalten, auch mit allen wachsenden Anforderungen, aber auch technischen Innovationen, die damit einhergehen. Wir brauchen echt offene Standards. Und hier natürlich ein ganz klares Einstehen für die Namur-Position und die Forderung und Beschreibung der Standards, die wir an der Stelle auch auf den Weg gebracht und publiziert haben. Ein Ökosystem innerhalb eines Herstellers ist funktional, schließt uns aber zu stark ein. Wir brauchen offene Standards, die diese von Felix beschriebene IT-OT-Convergence möglich machen, die Chancen uns davon nutzen lassen, auch über Herstellergrenzen hinaus. Und wir brauchen für die technischen Innovationen auch Preisgestaltungsmodelle, die bereits bei dem Einstieg einen unmittelbaren monetären Mehrwert wirklich greifbar machen lassen, sodass wir das Henne-Ei-Problem bestmöglich auflösen können. Und für uns als Anwender und Namur-Mitgliedsfirmen ganz klar, lasst uns das Thema anpacken, lasst es uns mit kontinuierlicher Verbesserung und den Streben nach Wettbewerbsfähigkeit innerhalb unserer Firmen unmittelbar verzahnen. Wir haben für die nächsten 2-3 Schritte auf dem Weg hin zu dieser 10-15 Jahresperspektive alle betriebsbewährten Technologien verfügbar. Wir müssen sie konsequent einsetzen und wir als Namur-Team unseren Beitrag leisten, dass wie kann es eingesetzt werden, wie kann es effizient gelingen, auf was müssen wir aufpassen, dieses Know-how austauschen und nutzen, damit wir das hinbekommen.
Möge die Fee dafür sorgen, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast hören.
Und lass mich da vielleicht nur ergänzen. In der Namur haben wir die sehr komfortable Situation, nicht nur eine gute Fee zu haben, sondern zwei. Und die haben die Namen Birgit Fischer und Christine Oro-Saavedra und sie schmeißen die Geschäftsstelle. Von daher, sie erfüllen nicht alle Wünsche, aber sie sind, und das hatten wir vorhin schon, das Herz der Namur. Und ich würde nur noch einen Wunsch damit verbinden und ergänzen. Also wir sehen es an Birgit und Christine, die ja auch einen starken fachlichen Hintergrund haben. Mir geht es nicht in den Kopf, warum wir es nicht schaffen, mehr Frauen für unsere Zunft zu begeistern. Ich glaube, man kann in der Automatisierungswelt mit einem scharfen Verstand sehr viel erreichen und sehr viel Gutes tun. Und ich würde mir wünschen, dass es uns besser gelingt, die Schönheit dieser Disziplin zu transportieren und mehr Kolleginnen auch in unseren Reihen zu sehen. Vielleicht ein Aspekt noch aus meinen 1,5 Jahren jetzt hier in der Schweiz, was wir uns vielleicht in Deutschland etwas aneignen könnten. Ich erlebe hier in der Schweiz ein Umfeld, wo man ja sehr wohl auch Regeln und Randbedingungen hat und die auch einzuhalten hat. Der Weg dahin ist aber deutlich konstruktiver im Umgang zwischen Behörden und Anwendern. Das ist etwas, glaube ich, wo wir auch in Deutschland viel von lernen könnten, was wir unbedingt brauchen, um wieder Geschwindigkeit aufzunehmen, um rauszukommen aus dem Lamento und in eine Gestaltermentalität. Das wäre sicherlich etwas, was wir ganz konkret, jeder Einzelne von uns, angehen können.
Das ist eine tolle Kombination von Wünschen und Schlüsselbotschaften an die Hörerinnen und Hörer. Damit möchte ich euch zum Ende unserer XXL-Folge mit euch beiden herzlich danken. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank für diese tolle Moderation, die tolle Vorbereitung. Felix, wie immer, das tolle Sparring zusammen mit dir. Das macht immer wieder Freude, ja.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.